9 Millionen Menschen sind jetzt gerade in Deutschland in den Wechseljahren und trotzdem haben viele von ihnen das Gefühl, dass sie durch eine Phase ihres Lebens gehen, für die sie nicht gut vorbereitet sind. Die Informationen, die es dazu gibt, werden inzwischen mehr, aber trotzdem fühlt sich das Ganze noch ganz schön an wie eine Blackbox. Rina Lang hat einen Sachcomic über das Thema geschrieben, mit vielen Fakten, aber auch unglaublich persönlich und nahbar. Und ich habe sie in den Podcast eingeladen, um mit ihr darüber zu sprechen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schenk uns, mir, diesem Podcast doch eine positive Bewertung auf welcher Plattform auch immer, da wo du diesen Podcast hörst. Und wenn du magst, dann schick ihn doch mal weiter an Menschen, von denen du glaubst, dass sie gerne über feministische Bücher hören. Jetzt aber viel Spaß! Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören! Wir nehmen dieses Gespräch mitten in einer Hitzewelle auf und da sind wir auch schon beim Thema. Diese plumpe Überleitung sei mir gegönnt, denn zu Gast ist heute im Podcast die Leserinnen Rina Lang, die ein Sachcomic geschrieben hat, ein autobiografisches Sachcomic, möchte ich sagen, über die Wechseljahre. Perimeno heißt es und man muss schon vorneweg sagen, es sieht wunderschön aus. Es ist knalllila, die Farbe des Feminismus und dabei glitzert es silbern. Vielleicht schon ein Hinweis auf unsere Haare wechseln alle die Farbe. Ich werde sie gleich fragen. Und es ist wahnsinnig viel Text noch drauf, wie ein bisschen das Chaos, das in dieser Zeit herrscht. Willkommen, Rina Lang.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich total, dass es jetzt auch einen Sachcomic gibt zu diesem Thema. Weil A, interessiert mich das Thema natürlich nicht ganz uneigennützig und B, habe ich Sachcomics gerade für mich entdeckt. Die geneigte Hörerin und der geneigte Hörer weiß das, dass ich ja dachte, Comics wären nur was für nerdige Jungs, die sich halt in diesen Comicläden rumdrücken. Und jetzt habe ich festgestellt, die Comics haben einen festen Platz in meinem Herzen und geben ihn auch nie wieder her.
Ja, da kann ich gleich was zu sagen, dass du dieses Vorurteil hast, ist nicht so ganz untypisch, weil das natürlich viele betrifft, weil Comics bisher als Genre gelten und deswegen auch nur in der Comic-Ecke oder im Comic-Laden zu finden sind. Dabei müssten sie viel eher thematisch einsortiert werden, nämlich die Kindercomics bei den Kinderbüchern, die Jugendcomics bei den Jugendbüchern. Und die Sachcomics bei den entsprechenden Sachbüchern. Und dann würde man halt auch als Käuferin ohne Vorgeschichte mit Comic überhaupt mal auf die Idee kommen, so einen Comic in die Hand zu nehmen und zu gucken, dass es da natürlich wie beim Film alle Richtungen gibt sozusagen. Aber weil das nicht passiert bisher, ist es natürlich immer noch so eine Nische. Und also in Deutschland muss man ja dazu sagen, das ist im Ausland ja ganz anders. Aber genau, deswegen hat mich das gefreut, auch jetzt mit Uli Lust und ihrem Sachbuch, dass es dadurch irgendwie so eine Aufmerksamkeit kriegt und sich dann vielleicht so ein bisschen öffnet, der Markt.
Uli Lust war ja auch schon hier im Podcast zu Gast. Ich verlinke sehr gerne die Folge auch in den Shownotes. Das war auch ein sehr schönes Gespräch und es sind zwei Bücher, die mir auch wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen sind. Genauso wie deins. Ich finde, es hat genauso ein Buch noch gefehlt. Weil der Vorteil vom Sachcomic ist ja A, dass die Bilder die Worte unterstreichen oder die Worte die Bilder unterstreichen. Und man natürlich auch die Möglichkeit hat, Sachthemen nochmal ganz anders und neu zu verpacken. Habe ich das richtig recherchiert, dass es dein eigenes erstes Buch in der Form ist?
Genau, das ist richtig. Ich bin ja eigentlich Illustratorin gewesen und bin das natürlich auch immer noch. Aber der Markt ist halt total geschrumpft, seit es KI gibt. Und ich habe eigentlich 20 Jahre in dem Beruf gearbeitet und auch eigentlich relativ erfolgreich. Und das ist halt wahnsinnig zurückgegangen. Und aber da war ich halt beschäftigt genug. Und als ich irgendwie dann mehr Zeit hatte, Praktisch habe ich gedacht, ich muss das machen wie früher. Ich muss in der Zeit, wo ich nichts zu tun habe, mir ein eigenes Projekt wieder suchen. Und dann ist es der Comic gewesen, weil mich das Thema halt da gerade betroffen hat. Und weil ich auch dachte, ist eigentlich ein super Thema für einen Comic. Gerade weil ich eben dachte, es spricht vielleicht auch eine jüngere Zielgruppe an und weil es irgendwie, weil ich in der Sprache natürlich am besten erzählen kann auch. Ich hätte ja niemals ein Buch geschrieben oder so. Und ein Comic ist sozusagen der Bereich neben der Illustration. Da sind die Übergänge fließend. Es gibt ein paar KünstlerInnen, die da praktisch in beiden Bereichen arbeiten. Und dadurch hat sich das tatsächlich ergeben, eigentlich aus diesem Defizit an Aufträgen habe ich dann das Buch geschrieben.
Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass es trotzdem nicht dein erstes Buch ist, weil du natürlich auch schon Bücher illustriert hast. Das heißt, wenn man deinen
Genau.
Namen sucht, dann findet man durchaus Bücher, in denen schon deine Handschrift, zeichnerisch zumindest, zu finden ist. Aber eigentlich passt das Thema ja hervorragend, weil die Wechseljahre ja auch eine Zeit der Veränderung sind, wo viele Frauen sich die Frage stellen, was mache ich denn jetzt, wenn das die Lebensmitte ist, was passiert in der zweiten Hälfte? Und das ganz oft auch mit Veränderung einherkommt, wo man das Gefühl hat, ich möchte noch mal was anderes machen und dann zu sagen, vielleicht könnte ich ja auch Comics zeichnen, ist eigentlich ziemlich smart, der Move. Das Thema betrifft dich gerade persönlich. Hattest du das Gefühl, du brauchst sowas wie zwei Buchdeckel, wo du diese Nöte, Sorgen, Fragen irgendwie verpacken kannst und wo du einen Ort hast, wo du deine eigenen Rechercheergebnisse und deine Suche nach Lösungen irgendwie verpacken kannst, dass du irgendwie dafür schon ein Medium brauchst, wie andere vielleicht ein Tagebuch schreiben, dass es irgendwie sowas Manifestierendes braucht dafür?
Also ein bisschen schon. Man schreibt ja relativ lange an so einem Comic, ne, weil man die Sachen eben nicht nur aufschreiben muss, sondern eben auch zeichnen muss. Und da, das braucht eine Zeit. Das heißt, es ist ja jetzt schon eine Weile her, dass ich damit angefangen habe. Und damals kam dann noch dazu, dass ich es nicht nur das Gefühl hatte, ich muss es für mich festhalten und vielleicht tagebuchähnlich dokumentieren, damit ich irgendwie auf dem Laufenden bin oder diese Lebensphase begreife, sondern es war auch so, dass um mich herum ja ganz viele Freundinnen auch am Suchen waren und ich dann so einen Schritt voraus war, weil ich irgendwie in meiner Recherche so ein Ticken weiter war, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt gab es eben einfach in Deutschland auch gar nicht so viel Bücher. Es gab das von Sheila Delis und das von Miriam Stein, was auch persönlich für mich irgendwie wichtig war. Aber es gab noch keinen Podcast, was man sich ja jetzt gar nicht mehr vorstellen kann, weil es so tolle Podcasts gibt zu dem Thema. Und ich habe in Holland studiert und ich habe damals holländische Podcasts gehört, wo es schon sehr stark darum ging. Und das war total interessant, auch überhaupt so Vorbilder zu haben wie eben Miriam Stein, die sich ernst nehmen in dieser Suche und in dieser Ratlosigkeit. Weil das ist es eben auch, dass ich auch so ratlos war mit so vielen Punkten. Und seit dann quasi sich das ja so gefunden hat, dass ich daraus einen Comic mache. Ich habe mich einfach erstmal auf ein Stipendium beworben. Sind dann viele Freundinnen von mir auch zu mir gekommen und haben mit mir einfach das Gespräch gesucht. Jetzt gar nicht nur wegen Lösungen. Ich hatte die Lösungen ja noch gar nicht alle parat, aber einfach auch mit ihren Perspektiven auf das Thema. Und weil ich gemerkt habe, dass das so ein spannender Austausch ist und und wir zusammen zu so vielen Erkenntnissen kommen, dachte ich ja, das ist total wichtig, dass das mehr Menschen machen. Und ja, und dann dachte ich, das ist eigentlich wichtig, in einem Buch das so ein bisschen festzuhalten, eben nicht nur die Erkenntnisse, aber auch die Suche und dieser Austausch und das so ein bisschen eigentlich zu sagen, macht das mehr.
Und es ist so wohltuend, weil es geht ja fast allen Frauen, die ich kenne und mir persönlich genauso, dass man das Gefühl hat, man muss sich die Sachen irgendwie selber zusammensuchen und ist dabei immer wieder verloren und denkt so, okay, ich dachte, jetzt habe ich gerade irgendwie so eine Kombination gefunden, wie ich irgendwie wieder einigermaßen klarkomme. Und es gibt auf einer Seite 41 so ein schönes Bild, da sieht man so eine ganz lange To-Do-Liste und drüber steht ganz fett und groß, mit Mitte 40 saß ich fest im Sattel. Dann denke ich so, ja, genau. Und dann ist irgendwie alles mir entglitten. Und dann musste ich mich auf die Suche machen, all diese Dinge zu erfahren. Und dann liest man diese Bücher. Aber jemandem anders zu folgen, der es genauso geht, die das auch so offen und schambefreit erzählt, wie verloren man da ist. Ich finde, das tut wahnsinnig gut. Und dadurch, dass auch noch Bilder dabei sind, ist es noch mal persönlicher. Also das Buch von Miriam Stein habe ich natürlich auch gelesen. Die war auch schon im Podcast. Aber das ist halt ein Sachbuch mit persönlichen Aspekten. Und dein Buch, das geht noch mal näher. Das ist ein persönliches Buch mit Sachbuchaspekten, weil man dir so nahe kommt in diesem Buch. War dir das vorher bewusst, wie nah man dir kommt als Autorin? Hattest du davor Sorge, dich so offen zu zeigen? Oder ist es so wie bei manchen literarischen Werken, die so autobiografische Züge haben, dass du sagst, da bin ein Stück ich drin, aber auch ein Stück weit vielleicht Freundinnen und damit ist es nicht nur eine Seelenschau in mein Gemüt?
Also zur ersten Frage, es war mir bewusst tatsächlich, aber ich konnte ja, ich hatte es ja in der Hand. Das war ja nicht wie eine Filmaufnahme, wo man auf Aufnahme drückt und dann ist es im Kasten und man hat da keinen Einfluss mehr, sondern ich konnte ja zeichnend rauskriegen, wie weit will ich gehen und was ist mir zu persönlich und was streiche ich wieder raus oder, also ich habe absolut eigentlich nichts rausgestrichen, aber ich habe halt so ein bisschen schon gesucht nach Bildern und ich glaube, das Buch von Miriam Stein ist zum Teil genauso persönlich. Ich glaube, das ist nur so, auch in der Mischung finde ich es gar nicht so anders. Es ist, glaube ich, dass Zeichnungen unmittelbarer sind und einfach natürlich, es gibt praktisch noch eine Kamera dabei, eine Kameraeinstellung. Und dadurch kriegt man natürlich noch mal eine andere Ebene auch mit. Und dadurch ist es sehr, sehr persönlich dann tatsächlich am Ende das Gesamtresultat. Und ich glaube, ich hatte da deswegen nicht so Probleme mit, weil ich schon das Gefühl hatte, es steht stellvertretend. Es geht nicht nur über mich, sondern es fließen halt diese Gespräche mit Freundinnen ein. Sonst hätte ich vielleicht so ein bisschen diesen Nabelschau-Angst-Effekt gehabt. Aber weil es ja eben nicht nur um mich geht, aber eben auch um mich. Und ich glaube, ich führe Gespräche eigentlich immer relativ persönlich. Also ich finde immer das fast so ein bisschen überflüssig. Wenn es zu sehr an der Oberfläche bleibt, so ein Gespräch, dann kann ich mir das im Grunde auch schenken. Also so. Und ich habe das Gefühl, dass es in dieser Lebensphase, dass ganz viele Frauen auch so teilen. Sag jetzt immer Frauen, ich meine alle Menschen, die es betrifft, mit den Wechseljahren, die Eierstöcke haben. Und das ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass wirklich in dieser Phase, egal wo ich stehe, mit welcher Person, die davon betroffen ist, ich mich unterhalte, es gehen immer sofort die Hosen runter. Also es ist immer sofort, ich habe schlecht geschlafen, ich habe hier das gerade, jetzt habe ich ganz neu das, das ist wieder weg. Und durch diese körperliche Komponente, gibt es irgendwie, ist man gleich auch bei tieferen Themen, was sich verändert? Alterung, der Blick aufs Alter. Also dadurch finde ich, kriegt man so verbindende Momente in so ganz kleinen Situationen, wo man sonst vielleicht einfach übers Wetter geredet hätte. Und das finde ich total wertvoll. Und genau, das fließt ja auch so sehr stark rein ins Buch.
Du hast erwähnt, dass du Podcast auf Niederländisch gehört hast und dass die da schon ein bisschen weiter sind und waren. Was denkst du, woran liegt es? Warum sind wir so hinten dran? Sind wir da so schambesetzt, in Anführungszeichen, gewesen? Also in meiner Bubble sind jetzt alle auch so, wie du sagst, Hosen runter. Was nimmst du gerade? Wie funktioniert es bei dir? Ah, geil, das probiere ich auch mal aus. Müssen wir eh alles selber überlegen, wie wir die Hormone kombinieren. Warum sind die Niederländerinnen, auch das mit Sternchen natürlich gedacht, was man jetzt nicht sieht. Warum waren die weiter? Warum waren die da schon offener?
Die sind gar nicht in allen Punkten weiter, weil wir tatsächlich durch unser System mit den Frauenärztinnen eigentlich eine super Situation haben, wo es, wenn jetzt quasi wir noch einen kleinen Schritt weiter denken und hoffen, dass jetzt wirklich dieses Wissen um die Wechseljahre auf medizinischer Ebene sich noch stärker verbreitet und hoffentlich ins Medizinstudium aufgenommen wird und so, dann haben wir da eigentlich ein super System, wodurch wir schnell an Informationen kommen können, was zum Beispiel in den Niederlanden anders ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Tabu, da ist ja trotzdem ein Tabu drin, auch wenn wir jetzt in einer bestimmten Bubble uns da irgendwie lebendig drüber austauschen, ist das in anderen Gruppen wirklich sehr anders. Und es gibt auch Tabus natürlich am Arbeitsplatz und es gibt es auch, aber auch noch unter, ich sag mal, ja, in Kontexten, in privaten Kontexten bei Menschen, die das definitiv noch nicht ansprechen würden, weil es schambehaftet ist, weil man irgendwie sich eingesteht, dass man nicht mehr jung ist. Und da glaube ich, ist das Tabu in den Niederlanden anders. Also da wird, die haben, die sind ganz interessiert immer an pragmatischen Lösungen. Das ist sozusagen der Hauptfokus in den Niederlanden. Und da gibt es einfach auch von Männern irgendwie diese Bereitschaft hinzugucken und zu überlegen, wie kann man es lösen. Und da habe ich auch jetzt, obwohl ich jetzt nicht mehr, also ich habe da immer noch Freunde und wenn ich da hinkomme, ich rede auch einfach, rede nirgendwo so viel über dieses Thema und werde darauf angesprochen von Männern wie in den Niederlanden. Also das ist, dass wir Frauen jetzt so reden und uns da jetzt den Raum nehmen, das ist jetzt so der erste Schritt. Aber dass da so viele Männer auf mich zukommen und sagen, ja, und bei meiner Frau ist es jetzt übrigens so und so, hast du das auch schon mal gehört und so. Und das kommt jetzt hier auch alles, das ist toll. Aber da würde ich sagen, ist immer Holland uns so einen kleinen Schritt voraus, was so eine Art von, ja, so Tabu angeht. Das war da, glaube ich, der Grund. Und weil auf wissenschaftlicher Ebene wissen die ja auch nicht mehr. Also da sind wir ja alle auf dem gleichen Stand. Dafür ist die Globalisierung ja ein Glück dann doch vernetzt genug auf dem Bereich. Ne? Aber das ist, die sind jetzt mittlerweile, dadurch, dass wir so ein bisschen besseres System haben, gucken die sehr stark darauf, wie gehen wir darum mit um mit Hormonersatztherapie, hören auch unsere Podcasts und so, weil wir da eben sehr wissenschaftliche Podcasts auch haben mittlerweile und so. Insofern, wir hinken nicht überall hinterher und dass das, ja, das, und sowieso, finde ich, hat es halt eine Dynamik gekriegt, auch in Deutschland, wodurch sich das so ein bisschen vielleicht angleicht. Ich glaube, England ist immer noch ganz vorne, weil da politisch einfach noch mehr passiert ist. Aber ansonsten, ja.
Das macht mir total viel Hoffnung. Das macht mir riesig viel Hoffnung, weil wenn die HolländerInnen so ein bisschen vorneweg sind und da wirklich jetzt auch Männer drüber sprechen und in Anführungszeichen sich Sorgen machen um ihre Frauen oder sich informieren wollen oder die eigene Ratlosigkeit auch mit Wissen füllen wollen. Ich meine, PartnerInnen stehen ja genauso neben einem und sagen, mein Gott, du veränderst dich total, was ist hier los? Von einem Tag auf den anderen hast du dunkle Wolken um dich rum und am nächsten Tag ist alles wieder gut. Wie soll ich denn damit klarkommen? Das macht mir total viel Hoffnung gerade, dass dieses Verständnis und diese Offenheit vielleicht dann hier sich genauso fortsetzt und auch Männer sagen wir, wie macht denn ihr das? Wie ist denn das bei dir? Bei meiner Frau ist das so, das fände ich großartig.
Ist aber
Dazu.
übrigens so, also die jüngeren Männer kommen auf jeden Fall auf mich zu und es gibt ja auch in meinen Lesungen immer Männer und das finde ich auch total toll und ich will auch deine Hoffnung gar nicht schmälern, aber ich glaube, wir müssen total dranbleiben, weil es bringt nichts nur zu hoffen, wir müssen da politische Weichen stellen und ich glaube, die sind eben noch nicht passiert und es kommt ja jetzt an vielen Orten irgendwie so ein Rechtsdruck und das wird definitiv gegen feministische Themen sein, der Wind. Und da müssen, das wird auf das Erste, was zurückgedreht werden wird, sozusagen, ist Kultur und feministische Themen. Und das ist halt, fällt unter feministisches Thema, obwohl man einfach denkt, das ist doch einfach ein Gesundheitsthema. Wo ist da das Problem? Aber natürlich die Rechte war sozusagen die einzige Partei im Bundestag, die damals, als Wir sind 9 Millionen, das da eingebracht hat und das da debattiert wurde, die gesagt hat, ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank, dass der dafür Geld in die Hand nehmen wollt. Wo eben Miriam Stein ja immer die tollen Zahlen hat, wie viel uns dadurch, dass wir es nicht in die Hand genommen haben, durch die Lappen gehen in der Wirtschaft. Und ich glaube, es geht ja nicht nur um die Wirtschaft, aber das ist auf jeden Fall, es sollte auch unser Leib und Wohl irgendwie auch eigentlich von Interesse sein. Aber unabhängig davon, scheinbar marktwirtschaftlich könnte man da ein Interesse haben, an dieses Thema, an da dran zu bleiben. Aber ich glaube, dass es halt wirklich wichtig ist, dass Frauenärztinnen bezahlt werden für die Arbeit, die sie mit uns machen, weil das ist der größte Knackpunkt und der ist auch noch nicht verändert. Und selbst wenn das Thema jetzt mal im Bundestag war, wenn da kein Druck ist von außen, von der Öffentlichkeit, dass sich das verändert, dann wird das auch nicht umgesetzt. Also auch die Frauen, die sich in der Politik dafür einsetzen, brauchen den Druck von uns, um das in ihren Parteien durchsetzen zu können. Und deswegen überlege ich eben immer noch, ob ich eine Petition rein zu diesem Thema in Gang setzen soll, dass die Frauenärztinnen bezahlt werden. Weil im Moment ist es ja so, dass sie eben nur diese Quartalspauschale abrechnen können von irgendwie 18,95 € oder so. Und es ist ja wirklich wahnsinnig schwierig mit uns. Also ich kriege es jetzt auch gerade noch mal mit, rauszukriegen, was hilft bei welcher Frau, weil es halt bei jeder so unterschiedlich ist. Und das ist ja auch so eine Tatsache, die noch nicht allgemein bekannt ist. Man denkt ja immer, ja, wieso, wenn die Wechseljahre hat und die hat Hitzewallung, wo ist dann die Schwierigkeit, so eine Frau zu beraten? Weil es eben nicht um ein Medikament geht, sondern um die Hormone selber, die im Körper halt überall wirken. Macht jedes Medikament auch, aber die Hormone haben halt praktisch in jedem Organ irgendwie eine Auswirkung. Und deswegen ist es total schwierig, weil bei der einen gibt es die Nebenwirkung, bei der anderen nicht. Und nicht jede Frau kann das Gleiche nehmen und die Dosierung ist unterschiedlich. Die Produkte muss man zum Teil mehrere ausprobieren, bis man das Richtige findet. Und das dauert eben lange. Und dass sie nicht bezahlt werden, das ist wirklich, das ist bei denen existenziell. Wenn die so eine große Patientengruppe haben in dem Alter, dann können die sich irgendwann das einfach nicht mehr leisten und nehmen einfach auch keine auf in dem Alter, ne? Kann man sich vorstellen. Und deswegen finde ich, das ist echt am wichtigsten. Und im Zuge einer Lesung, die ich mal auf dem Land gehalten habe, haben wir dann überlegt, wirklich, machen wir eine Petition, sind immer noch ein bisschen dran. Es ist so, spricht so ein bisschen dagegen, dass es eben zumindest schon mal debattiert wird in der Politik und man denkt, lohnt sich dann noch eine Petition? Aber andererseits ist es wichtig, klarzumachen, wie viele Frauen dahinter stehen.
Vielleicht kurz zum Kontext. Wir sind 9 Millionen. Das verlinke ich auch in den Show Notes. Es ist eine ganz fantastische Initiative mit unterschiedlichsten Menschen, die da mitwirken. Unter anderem, glaube ich, ist die Deutsche Menopausengesellschaft auch dabei. Miriam Stein und noch ein paar andere tolle PlayerInnen, die in dem Thema aktiv sind. Und da ging es darum, dass gefordert wurde, dass es eine Wechseljahrsstrategie geben muss von der Bundesregierung, wo genau diese Themen besprochen werden, wie kann das Abrechnungssystem angepasst werden, wie kann der Arbeitsmarkt unterstützt werden, beziehungsweise was muss der Arbeitsmarkt machen, wie muss er reagieren. So viele Frauen sitzen in den Büros und du hast es erzählt, Miriam Stein hat diese ganzen Studien und Zahlen. Die Frauen gehen in Teilzeit, weil sie überfordert sind, weil es zu viel ist in dieser Phase. Also wir kommen aus der Rush-Hour des Lebens, teilweise nahtlos und teilweise sind wir noch in der Rush-Hour des Lebens und haben parallel noch Wechseljahrsbeschwerden und sitzen dann beim Arzt. Da gibt es auch eine ganz tolle Stelle in deinem Buch, wo du bei einem Gynäkologen sitzt und sagst, ich habe das und 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 das. Und dann wirst du nach Hause geschickt mit Traubensilberkerze, mit nach dem Motto, ja, das sind halt die Wechseljahre, good luck. Nee, nehmen Sie mal das. Und die Alternative ist ja, probieren Sie mal Mönchspfeffer. Oder was ganz viele meiner Freundinnen berichten, und das kann ich auch berichten, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, mir wurde sofort ein Antidepressivum angeboten. Und wenn man die ganzen Podcasts hört, hört man ja auch, es gibt natürlich keine Studien dazu, aber es wäre mal interessant zu wissen, diese ganzen Frauen in der Lebensmitte, die einen Burnout haben, wie denen geholfen werden könnte, wenn jemand mal überlegen würde, ob es die Wechseljahre sind. Und das Dubiose an den Wechseljahren ist ja, dass ja jeder Pup kann ja ein Wechseljahrssymptom sein. Also die Hormone machen, was sie wollen. Und von der berühmten,
Buchstäblich.
ja, und die sind ja nicht mehr zyklisch, so wie wir. Und da haben wir uns jetzt lange dran gewöhnt, dass wir in Zyklen funktionieren und dachten, okay, jetzt habe ich es langsam raus. Und dann geht es erst richtig ab. Jeden Tag hast du eigentlich einen anderen Hormonspiegel. Den zu messen bringt gar nichts. Es funktioniert nicht zu sagen, ah, Sie haben zu wenig. Dann nehmen Sie mal diese Tablette, dann ist wieder gut. Es ist völliges Chaos und es kann von Herzrasen über Gelenkschmerzen, Ohrensausen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Hitzewallungen, Kribbeln in den Fußsohlen. Also es gibt trockene Augen, Zahnfleischprobleme.
Cholesterinspiegel habe ich jetzt auch gehört, hängt damit auch zusammen. Da haben nämlich jetzt auch mehrere. Und das ist, ja, genau. Ich muss nochmal dazu sagen, dass ich nicht falsch finde, dass man erstmal ausprobiert mit Mönchspfeffer. Und auch ich habe da eigentlich keine Kritik, dass ich da erstmal nur mit Traubensilberkerze rausgegangen bin, weil das hilft ja Frauen. Das ist ja nicht so, dass es nicht hilft. Es ist bloß dann der zweite Schritt, wenn die Frauen wiederkommen und sagen, irgendwie, das, also ich weiß nicht, aber ich bin eigentlich immer noch, dass dann halt bislang noch sehr zögerlich mit Hormonersatztherapie irgendwie probiert wird, so, ne? Was ja unterschiedliche Gründe hat, aber dann manchmal auch ärgerlich sein kann. Und du hast Antidepressivum angeboten gekriegt? Und hattest du auch, was ich jetzt in meinem Comic schwarze Wolke nenne, sozusagen?
Ja, ab 40 eigentlich schon. Ich hatte keine Ahnung, was mich da überkommt. Und mein PMS ist einfach mega heftig geworden, bis man sich das erstmal eingesteht, dass man nicht einfach selber unzulänglich ist und irgendwie halt einen an der Waffel hat.
Ja.
Offensichtlich, bis man auch, also ich habe das in meinem ganzen zyklischen Leben auch nie hinbekommen, vorher zu wissen, dass ich meine Periode kriege. Insofern war das immer eine große Überraschung. Also, ah
Ist bei
ja.
mir genauso. Ist bei mir genauso gewesen,
Und
ja.
dann kann ich auch hinterher sagen, ach so, okay, jetzt weiß ich, warum die letzten 3 Tage so waren, wie sie waren. Oder halt die letzten 4 oder 5 oder 6. Es wurde dann immer mehr. Und auch das kann wohl der richtige Weg sein für die ein oder andere Frau, ein Antidepressivum zu nehmen, ein leichtes am Ende des Zykluses. Trotzdem, es gibt eben nicht so einen Fahrplan. Wenn du schwanger bist,
Es hilft auch oft nicht.
dann
Es
kriegst du so
hilft
einen
oft nicht.
Pass und dann ist klar, so läuft's, so machen wir das jetzt, ne? Dann machen wir diese Untersuchung, dann wiegen wir dich, dann messen wir dich, dann machen wir das. Und wenn du in die Wechseljahre kommst, dann merkst du, und das war eben an dieser Szene so bezeichnend, der Arzt muss ja versuchen, dir was mitzugeben, aber es muss so sein, dass du hoffentlich dieses Quartal nicht wiederkommst, weil er kann dich nicht nochmal abrechnen. Er hat gar keine Zahl dafür. Er kann Wechseljahrsbeschwerden gar nirgendwo reinschreiben. Das heißt, er kann diese eine Quartalspauschale nehmen und dann muss er irgendwie dich so wieder aus der Praxis bugsieren, dass du auf jeden Fall 3 Monate lang irgendwie klarkommst. Und das ist schon fatal. Und das ist nichts mit Augen zu und durch. Es gibt Frauen, die leiden sehr. Es gibt Frauen, die haben nichts. Und dann dieses Nix kannst du dann wieder aber in Frage stellen und kannst sagen, haben die schlechte Laune, schlafen die schlecht? Denen wird erklärt, es wäre normal. Schlecht zu schlafen in den Wechseljahren ist halt normal. Nee, gut schlafen ist normal. Wir brauchen ja den Schlaf. Und das finde ich so brutal und das macht mich unglaublich wütend, dass wir da so in diese Phase reingeworfen werden. Und uns alles selber zusammensuchen müssen, als wären wir die allerersten Frauen.
Ja,
Und
wobei es ist natürlich zum Teil.
dann raunt man sich so zu, hey, hast du das Östrogengel? Also nimm das doch ganz durch. Wenn du psychisch angeknackst bist, dann probier das doch mal aus. Und wir raunen uns jetzt so selber so Lösungen zu. Das kann ja nicht sein, dass wir praktisch die eigenen Expertinnen werden und niemanden haben, so an den wir uns wenden können. Dabei haben wir ja so ein tolles System.
Ja. Also ich glaube, zum Teil fehlen halt noch Studien dann trotzdem, auch wenn häufig gesagt wird, die fehlen nicht. Also Langzeitstudien gibt es einfach nicht. Und ich glaube, deswegen gibt es immer noch eine allgemeine Zurückhaltung auch. Und und ich glaube, Normalität ist natürlich gemeint, das ist normal, ist natürlich gemeint, es ist keine Krankheit. Ne? Weil das ist ja, wenn du Herzrhythmusstörungen hast, ist halt die Frage, hast du was am Herz? Und so ist es ja eben nicht, ne? Und deswegen gilt es natürlich schon zu unterscheiden, sind es jetzt die Wechseljahre oder was anderes? Und dann ist man natürlich entsprechend als Arzt jetzt erstmal erleichtert, wenn es die Wechseljahre sind. Für uns ist dann noch praktisch das Thema nicht gelöst.
Ich finde übrigens total schön, und das wollte ich noch erwähnen, weil wir vorhin über die Podcasts gesprochen haben, wie toll du diese Quellen einfügst. Da sind Porträtzeichnungen von Frauen drin, die spannende Bücher geschrieben haben. Oder du hast einfach wirklich so ein kleines Display gezeichnet, als würde man einen Podcast hören und darauf ist der Podcast mit dem Bild zu sehen und so. Ich fand es so toll, das macht es wirklich so nahbar. Und du hast ja vorhin schon gesagt, das Bild ist ja dann wie ein Film, der mitläuft und der dich dann nochmal näher bringt. Aber ich fand auch schön, wie du diese Quellen mit eingefügt hast. Das fand ich einen echt schlauen Kniff, weil man dann noch mal näher kam an dich dran. Apropos sehr nah dran, ich habe eine Lieblingsseite in deinem Buch. Da bin ich vielleicht auch nicht, obwohl das ist schwierig zu sagen.
Ich
Ich habe
bin gespannt,
viele
ich bin gespannt.
Lieblingsseiten. Eine habe ich auch fotografiert, das war sehr lustig. Ich hatte das Buch dabei, als ich in meiner Mutter-Kind-Kur war. Und was hatte ich noch dabei? Miranda July. Und ich habe immer abwechselnd dein Buch und ihr Buch gelesen und auf einmal komme ich an die Stelle, wie du ihr Buch zitierst. Und ich dachte so, jetzt ist es Full Circle Moment. Wir sind jetzt voll im Einklang. Wir schwingen jetzt komplett harmonisch. Wir lesen, ich lese dich und du liest, während ich das auch lese, die gleichen Sachen. Das war wirklich wild. Also davon gibt es ein Foto, aber auf Seite 80 geht's. Da werden wir wieder, wie nah kommen wir dir? Da geht es um Sex. Und so offen habe ich das Thema noch nicht oft besprochen bekommen, Sex in den Wechseljahren. Und da fand ich so cool, du tauschst dich dann aus mit einem befreundeten Therapeuten und dann sagst du so, wie ist das in den Wechseljahren, wenn man einfach keinen Bock mehr hat? Und dann kommt so die spannende Gegenfrage, ja, aber worauf genau hast du denn keinen Bock mehr? Und das fand ich so befreiend, das zu lesen, weil da steht halt ganz klar, hast du keinen Bock mehr auf überhaupt Sex, auf rein raus, auf anfassen, auf angefasst werden, auf küssen, auf Nähe. Also auf was genau hast du keinen Bock mehr? Und das fand ich total augenöffnend, weil der befreundete Therapeut sagt dann nämlich auch, das liegt vielleicht eher daran, dass sich auch deine Beziehungsebene gerade verändert. Und gar nicht daran, dass dein Körper sich verändert. Also dieser große Veränderungsprozess, der da so allumfassend ist, das fand ich unglaublich bereichernd. Liebe Grüße an den befreundeten Therapeuten. Diese Stelle ist unglaublich augenöffnend. Wie wichtig war dir das, auch so was sehr, 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 sehr Intimes mit in das Buch zu bringen?
Ja, du hast die Stelle ja gar nicht so ganz richtig zitiert, weil in dem an der Stelle rede ich nicht von mir, sondern ich rede da tatsächlich von Freundinnen. Also, und das ist jetzt keine Ausrede, ich frage für eine Freundin oder so, sondern weil mir von meinem ganzen Umfeld die ganze Zeit gespiegelt wurde, sozusagen, und ich habe versucht, ein Bild zu kriegen. Kann das sein? Also ist es hormonell? Kann das sein, dass das, dass so und so viele Freundinnen von mir sagen, das ist ja plötzlich so gewesen? Liegt es an Langzeitbeziehungen? Liegt es, also ich habe ja vorher kein Bild davon, sondern will irgendwie ein Gefühl kriegen. So war das eigentlich in diesem ganzen Buch. Und da gab es immer diese zwei Narrative. Ich hatte von einem Tag auf den anderen keinen Bock mehr. Das kann nicht an der Beziehung liegen, so ungefähr. Und das andere, ja. Eigentlich, vielleicht hatte ich auch vorher schon nicht mehr. Also ich finde es halt generell schwierig, wie soll ich mich eigentlich meinem Partner, dieses ganze Thema, ich finde auch mich gar nicht mehr hot. Und also, und es gibt halt diese zwei Überlegungen. Liegt es eigentlich an diesem psychologischen, dass es eine Phase ist, wo man vermutlich eine längere Beziehung schon hat, wo deswegen sich Sex verändert? Oder und wo man irgendwie an den Punkt nochmal ran muss? Das beschreibt er ja auch so toll, dass es anders ist, wie Sex entsteht. Also, dass wir quasi, wenn wir neu zusammenkommen, dann brauchen wir nichts Großartiges machen, damit eine Erotik entsteht oder damit wir geil werden, sondern es passiert einfach automatisch und dass das sich verändert in langen Beziehungen und dass wir aber immer noch mit dieser Erwartung rangehen, das muss von selbst passieren, das muss gleich da sein. Dabei ist es bei langen Beziehungen so, dass es erst entsteht und dass sich das aber sehr ungewohnt anfühlen kann natürlich, weil wir haben immer dieses Bild, dieses jugendliche Bild von Sex im Kopf. Und ja, ich habe einfach so versucht rauszukriegen, was da sein Blick ist, weil ich weil man bei, wenn man jetzt über Sex redet, ja, man nur mit einzelnen Leuten redet, da nicht ein Gefühl auch hat für deren Beziehung, da ist man ja nicht drin sozusagen. Und ich fand das dann Ja, tatsächlich auch total spannend, mit ihm drüber zu reden, ja.
Ich habe auch neulich in einem anderen Buch gelesen, dass wenn wir zusammenkommen, dann haben wir ja so eine Beziehung ohne Worte. Es funktioniert da alles über Gefühl und über diese Anziehung und über diese automatische Harmonie, die wir durch dieses Verliebtsein haben. Und je länger wir dann zusammen sind, desto mehr treten halt die Unterschiedlichkeiten von uns auch zutage. Und dass wir eben lernen müssen, wie wir mit diesen Unterschiedlichkeiten klarkommen. Müssen wir streiten? Müssen wir mehr miteinander reden? Müssen wir uns besser kennenlernen? Müssen wir viel mehr Verständnis füreinander haben? Und da ging es auch darum, dass wir da eben uns entwickeln und dass man eben nicht die Dinge immer so von alleine erwarten muss, dass man praktisch wie Babys, das ist dann wie das Kind in mir will Heimat finden. Ne? Da sagt sie ja, wir erwarten immer, dass wie bei Babys unsere Erwartungen sofort erfüllt werden, weil wir als Babys das so gelernt haben. Ich mache irgendwie und dann sagt die Mama, oh, du hast Hunger. Komm, du kriegst was zu essen. Und wir erwarten das dann auch in Beziehungen. Aber so funktionieren halt Beziehungen nicht und wahrscheinlich funktioniert auch Sex nicht so. Das verändert sich einfach und entwickelt sich und man muss einfach dann auch hinschauen und diese Konflikte, die haben wir ja dann mit uns und mit unseren Partnern. Und es gibt noch eine zweite Lieblingsseite, das ist auf Seite 93. Da steht oben drüber, ab da übernimmt mein Körper und ich flippe aus. Und es geht um Überforderung. Mehr, 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 mehr geht nicht. Scheiß Ehrenamt. Ich werde schon im Job kaum bezahlt. Und warum sind hier nur Frauen? Ein Auslöser, so ein Elternabend offensichtlich. Aber dieses Gefühl, das ist ja auch, wir haben so viele Dinge dann gleichzeitig, um die wir uns kümmern müssen, und so viel gleichzeitig geht gar nicht mehr. Also ich bin mit mir selber gerade so beschäftigt, dass ich merke, dass so diese Sachen, die nebenher sonst liefen, nicht mehr so nebenher laufen, sondern dass sie mich echt stressen und dass die teilweise zu viel sind und dass ich mir selber aber nicht erlauben will, die zu lassen. Weil das hat ja sonst immer funktioniert. Also wer bin ich dann? Bin ich dann alt, weil ich das nicht mehr hinkriege? Oh Gott.
Ja, das ich glaube, diese Endlichkeit der Ressourcen oder dass sie eben zum Teil auch weniger sind. Und manchmal sind sie ja sogar nur phasenweise weniger. Also, dass man einfach, ja, es bleibt, glaube ich, so ein bisschen zyklisch auch. Also, dass man phasenweise denkt, ich kann jetzt nicht noch nebenbei überlegen, was es für ein Geburtstagsgeschenk gibt für Kind XY oder so oder irgendwie was wir kochen oder so. Das ist ja manchmal gar nicht so, dass man das generell nicht mehr kann. Aber in der Woche ist offensichtlich zu viel und dass man dann einfach hinguckt und das ist, glaube ich, super schwierig, weil man irgendwie wirklich immer gleich das große Ganze und denkt und jetzt bin ich nicht mehr genug. So. Und ja, das ist, glaube ich, was sehr Typisches von dieser Lebensphase, wo man auch noch mal guckt. Also ich glaube, man kriegt zum Teil das erste Mal so richtig gespiegelt, was ein die Punkte, also welche Punkte im Leben einen alle oder welche Energie, welche Tätigkeiten erfordern. Dass man eigentlich immer denkt, das und das und das mache ich nebenbei und dass man da das erste Mal merkt, na ja, ehrlich gesagt, strengt mich doch an, irgendwie nebenbei ein Gespräch zu führen, wenn ich das und das mache oder so. Vielleicht ist mir das gerade zu viel. Und das hat man halt einfach vorher auch gar nicht gespürt. Und ich glaube, jetzt spürt man das sehr direkt, zum Teil am Körper, zum Teil an der Psyche und ist so ein bisschen gezwungen, da sportlich so Erkenntnisse rauszuziehen und auch Konsequenzen.
Du hast ja auch eine
Prioritäten
Zeit,
setzen.
ja, Priorität, oh, ganz schwieriges Thema. Lass uns schnell weitersprechen. Du hast ja eine Zeit lang in Paris gelebt, viel schöneres Thema. In Paris leben für eine Zeit lang, sehr schönes Thema. Und du hast auch einen Ausflug nicht nur zu den Niederländerinnen in deinem Buch, weil du eine Zeit lang auch in Niederlanden studiert hast, sondern eben auch nach Frankreich und zu den Französinnen. Und da geht es so ein bisschen um die Frage, wie wollen wir alt werden? Und dass die Französinnen sich bis ins hohe Alter rausputzen, gärtenschlank sind, toupiert und frisiert und geschminkt und schick gekleidet sind, Ich war am letzten Wochenende in Berlin, da war ich in Charlottenburg, da waren die Frauen auch so teilweise. Das war sehr interessant, musste ich sehr an dein Buch denken. Und sie werden dafür bewundert. Und sie machen das, weil sie Aufmerksamkeit wollen, weil sie nicht unsichtbar werden wollen. Wie geht man feministisch damit um, dass man unsichtbar wird?
Na, das ist ja die Frage, ob wir unsichtbar werden, ne? Das ist zum Beispiel, also Miriam Stein sagt, das ist empirisch belegt, man würde mehr übersehen werden im Alter, aber ob das nur Frauen betrifft, weiß ich eigentlich auch gar nicht. Also garantiert, weil sie in der Generation vor uns nicht diejenigen waren, die auch Geld hatten. Ich glaube, da in dem Moment, wo man Entscheidungen treffen kann, weil man auch finanziellen Background hat, wird man auch gesehen, rein gesellschaftlich, schon alleine als Käuferin und so weiter. Also ich glaube, dass da der Mann deswegen Vorteile hatte. Ansonsten glaube ich, ist ein bestimmter Ageism einfach bei uns in der Gesellschaft ein Thema. Da sollten wir, glaube ich, rangehen. Warum das? Ich war gestern zum Beispiel auf einem Pulp-Konzert, wo der Sänger ja 62 ist und das Publikum eben auch zwischen 45 und 65, würde ich sagen, so mainstreamig sozusagen dort. Und ich fand's mega geil. Ich fand die Leute total sympathisch. Ich dachte so, ja, was ist das denn für eine coole Gruppe an Menschen? Ja, okay, man ist dann auch mitten in Berlin und das ist dann schon auch eine bestimmte Szene, aber die sahen unterschiedlich aus, die waren irgendwie selbstbewusst, die hatten da Spaß. Und die haben sich angeguckt. Ich hab so viel Blickekontakt gehabt mit Frauen und man hat sich so irgendwie so, sich so diesen Moment, so diese Freude über diesen, jetzt bin ich gerade hier, so geteilt. Und trotzdem kam eine andere Bekannte und meinte, ja, alles nur alte Leute hier, ne? Und irgendwie, und auch mit so einem leichten Cringe-Moment sozusagen, so, voll peinlich, wir gehören jetzt in diese Gruppe so. Und ich glaube, da muss man bei sich selbst anfangen, dass man da langsam, dass wir das alle auch haben im Kopf, dieses Negative des Alterns. Und ich näher mich da auch nur an, weil das war das erste Mal, ehrlich gesagt, wo ich gemerkt habe, ich hatte gerade einen positiven Moment. Jetzt übrigens vielleicht durch dich weniger. Aber dass man halt einfach sozusagen auch sieht, wo man sich für was schämt, wo es nicht nötig ist und wo man dazu stehen sollte, dass man zu dieser Altersgruppe gehört und dass man halt trotzdem da auch coole Säue sind und dass man sich dafür nicht schämen muss und dass es ein Privileg ist sozusagen. Und ich glaube, wir haben halt extrem diesen Hype um die Jugend und dass das mehr Sexappeal hat und das unterdrückt aber alle Stärken und auch die Freude, die einfach da bleibt, ja. Und ja, und ich fand gestern ein super Beispiel. Das habe ich mir jetzt irgendwie hinter die Ohren geschrieben, dass ich irgendwie immer, wenn ich das Gefühl habe, ja, oder wenn ich irgendwie mit dem Alter hader oder irgendwie das Gefühl habe, ich kenne natürlich auch die Momente, wo ich das Gefühl habe, es liegt jetzt halt einfach mehr Zeit hinter mir als vor mir, sozusagen, dass ich auch so das Gefühl habe, was kann ich jetzt überhaupt noch rocken? So ein bisschen. Solche Momente gibt es. Hashtag schwarze Wolke natürlich auch. Und dass ich mir einfach so dann diesen Moment vor Augen führe, wo ich so denke, wir waren da alle glücklich gestern Abend. Und wir haben das unter uns geschafft. Und wir waren alle, sage ich mal, zwischen 50 und 70. Und es war gut. Also es geht auch ohne Jugend. Kann man irgendwie geile Momente haben, so. Und zwar richtig geile. Und das, ja, ich glaube, das vergessen wir manchmal so ein bisschen. Und dass jetzt alle Franzosen sich da so rausputzen, Französinnen, das wollte ich da nicht abbilden, aber dass das Thema sehr stark im Fokus steht und ich im Buch da total mit hader und ja eben auch nicht so direkt eine Antwort drauf habe, ja. Und das, die kann ich auch jetzt hier nicht geben, leider.
Ja, ich glaube, das wissen wir erst vielleicht am Ende unserer Reise, wie das so lief mit dem Älterwerden. Ich hatte genauso einen Moment, wie du den hattest. Ich war vor ein paar Wochen bei Peaches und ich kann dir sagen, in Stuttgart, wo man sagen würde, ist ja jetzt eher so eine konservativere Crowd, da war es genauso. Da dachte ich auch so, ach guck mal, alle so alt wie ich. Ich war nämlich kürzlich, habe ich versucht, tanzen zu gehen. Das war schwieriger. Also bei Ü40 Party ist nicht mein Ding, aber ich habe jetzt festgestellt, dass Konzerte, A, da kommt automatisch wirklich die Musik, die du gerne magst, und B, es ist tatsächlich so, dass dann sich so eine geile Crowd findet, die sehen sich und erkennen sich am Blick, was ist denn das ein Zitat? Oh Gott, ich glaube von Pur. Auf jeden Fall, das ist jetzt zu cringe, aber was man halt so auswendig kann. Aber wir sehen uns und erkennen uns am Blick in diesen Crowds, so wie du es auch beschrieben hast, und denken so, ja, ist super, ist genau richtig so. Genau so
Ja.
kann es werden und so kann es sein. Wir haben
Ja.
übrigens noch eine Parallele. Du hast so eine ganz schöne Szene, wo es auch um Care geht, hin zu der älteren Generation, der Elterngeneration, um die wir uns jetzt mehr kümmern müssen, wie du deinem Vater die Haare schneidest. Das mache ich auf. Seit ungefähr einem Jahr, eineinhalb oder sind es schon 2 Jahre. Auf jeden Fall schneide ich meinem Vater jetzt auch immer die Haare, weil er demenzerkrankt ist und das nicht mehr so gut ist für ihn, zum Friseur zu gehen.
Ja.
Und das ist so ein ganz intimer, schöner Moment. Und mir geht es auch so, dass ich die vermisse, wenn ich nicht da bin. Es ist ein ganz komisches Alter, wo man auf einmal anfängt, seine Eltern zu vermissen. Sehr seltsam.
Ja, wenn man ein gutes Verhältnis hat, ne, da hat
Ja.
man, ich genieße das dann gleichzeitig, dass ich sie vermisse, weil ich echt denke, Mann, ey, ich habe echt so viele Freundinnen, die wirklich so schwierige Eltern auch haben und dass man das überhaupt hat. Aber es wird natürlich trotzdem irgendwie eine Zerreißprobe so, ne, dass man das Gefühl hat, man kann nicht an mehreren Orten sein und irgendwie hat man ja auch noch sein eigenes Leben, wo man mal irgendwie auch sich auf sich konzentrieren will und das alles zu jonglieren ist, glaub ich, genau das, wodurch man dann manchmal so kleine Tätigkeiten plötzlich gerade nicht mehr kann in seinem Alltag noch zusätzlich. Weil man das eigentlich, ja, das spielt halt alles mit im Nervensystem.
Ja, apropos Zeit für sich, gegen Ende des Buchs fährst du mit dir alleine weg und genießt es total. Ist es was, was wir vielleicht jetzt öfter brauchen, je älter wir werden, dass wir mehr auf uns gucken, dass wir vielleicht auch mal mit uns selbst wegfahren oder mit unseren Freundinnen und einfach mal nur auf uns gucken können, damit wir die Zeit haben? Vielleicht auch ein bisschen so wie du Zeit hattest, dich mit dir auseinanderzusetzen, als du das Buch geschrieben hast und gezeichnet hast, dass wir das brauchen, dass jetzt die Zeit ist, den Fokus mehr oder überhaupt die Zeit zu schaffen für sich selbst.
Also, ich habe ja irgendwie durch das Buch fast die Erfahrung gemacht, dass man gar nicht mehr von wir reden kann, sondern dass das jede für sich rauskriegen muss, dass es wirklich bei jedem auch was anderes die Lösung ist. Trotzdem würde ich sagen, ist da was dran. Also ich glaube, dieses sich mal nur mit sich beschäftigen ist für viele Menschen in dieser Lebensphase eigentlich ein sinnvoller Moment, weil man eben so mehrgleisig fährt die ganze Zeit. Ja, wenn man jetzt als Männer Care-Arbeit ernst nimmt, ist das bei Männern genauso. Und dass man irgendwie dadurch so ein bisschen besser bei sich ankommt und überhaupt mal merkt, was nicht in der Interaktion stattfindet, sondern einfach nur mit sich selbst. Welche Bedürfnisse hat man denn dann? Also, und genau, ich finde, das ist ein, also mir, ich habe das, für mich war das ein bisschen eine Neuentdeckung, weil ich einfach sehr gerne auch mit Menschen zusammen bin. Ich liebe das irgendwie und trotzdem so zu merken, ich brauche das total, weil ich sonst wirklich immer auch reagiere. Und das ist auch gar nicht negativ, was daraus entsteht, aber es ist eben nicht unbedingt. Also ich weiß dann gar nicht manchmal, was wäre mein Bedürfnis, wenn ich jetzt alleine wäre.
Also in mir hat dein Buch total viel bewegt, das kann man so sagen. Und ich schätze es sehr, dass ich es jetzt in meinem Buchregal stehen habe und es lesen durfte und konnte und mit dir darüber sprechen konnte. Was hat sich für dich dadurch verändert? Also ich meine, es war jetzt schon eine große Wegkreuzung, würde ich sagen, die du da genommen hast. einen eigenen ersten Comic zu veröffentlichen, einen Sachcomic, einen sehr persönlichen Sachcomic und den rauszubringen und damit unterwegs zu sein. Was kommt da als nächstes? Mehr Comics?
Ja, ich habe im Moment eigentlich im Grunde eine große Baustelle, weil einen Comic zu schreiben wirklich finanziell richtig schwierig ist. Und ich habe mich damit im Grunde verschuldet und da muss ich jetzt erstmal wieder Geld reinkommen. Und das ist ja nicht so, also viele Comiczeichnerinnen lösen das so, dass wenn sie schon länger in diesem Bereich sind, dann haben die mehrere Bücher, dann können die konstant mit mehreren Büchern auf Lesereisen gehen und machen darüber so ein bisschen die Querfinanzierung und haben häufig früher eben noch Illustrationsjobs auch gehabt. Und dann gibt es ja so eine Handvoll Stipendien, auf die man sich bewerben kann, aber das ist wirklich jetzt auch nicht so viel. Aber dann hat man das, wenn man früher angefangen hat, dann hat man das so langsam für sich entwickelt und viele selbst richtig bekannte Comiczeichnerinnen hadern da auch immer noch, weil man eigentlich wirklich extrem prekär lebt. Und diese Baustelle muss mich für mich jetzt erstmal lösen. Also ich habe schon ein Thema für ein nächstes Buch und ich wüsste auch, könnte im Grunde, also ich habe schon durchs Comiczeichnen was gefunden, was mir wirklich Spaß macht und Sinn gibt und wo ich das Gefühl habe, auf dieser ähnlich, auf dieser Art der Mischung, also persönliches, also persönlich erzählt, aber ein gesellschaftliches Thema. Dass diese Kombination finde ich super, also diese Mischung aus Recherche, Interaktion mit dem Umfeld und gucken, was passiert bei mir. Das finde ich eigentlich für mich eine tolle Form, würde ich gerne weitermachen. Aber ich muss halt wirklich gucken. Ich habe halt diesen du kannst, Illustration läuft auch nur mit einem bestimmten Engagement. Und auch da musst du dich zeigen und akquirieren und eigentlich auch dich weiterentwickeln und kannst dich da nicht ausruhen. Und ich muss gerade gucken, wie wäre ein nächstes Buch möglich und was gibt mir perspektivisch auch finanziell was an die Hand, was auch irgendwie Spaß macht. Und das ist gerade irgendwie eine große Baustelle, deswegen weiß ich da noch nicht so ganz genau, wie es weitergeht.
Danke für deine Ehrlichkeit. Brauchst du Lesejobs? Also brauchst du
Sehr gerne.
Lesungen? Leute, ladet Rina ein. So viel ich weiß, war sie noch nicht so viel in Süddeutschland unterwegs. Österreich, Schweiz, sehr gerne. Es ist ein fantastisches Buch.
Es ist auch tatsächlich was, was ich total neu entdeckt habe und was super gut funktioniert. Also ich wusste gar nicht, dass mir das leicht fällt, vor einem Publikum zu lesen und auch ein Gespräch zu führen. Und da passiert total viel, weil diese Zielgruppe so dankbar ist. Das sind ja quasi alles Frauen in unserem Alter, die auch ein Anliegen haben, die was wissen wollen, die sich darüber austauschen wollen. Deswegen sind diese Abende bisher, jeder Abend war so geil, einfach immer was passiert, immer ein bisschen anders, weil es eben immer von einer bestimmten Thematik geprägt ist. Von mal ist es ganz vorsichtig, mal ist es voll rein auf die 12 und es ist immer anders, aber es ist immer lebendig, es kommt immer was in Fahrt und ich kann da, glaube ich, ganz gut so diese, dadurch, dass ich eben mit dem Buch so vorangehe und einfach alles so raus erzähle und da irgendwie eben keine Hand vor den Mund nehme. Dadurch schafft das, glaube ich, diese Atmosphäre für Austausch. Also das gefällt mir so gut. Also insofern ist das auf jeden Fall ein Riesenargument dafür, weiter Bücher zu machen und sowas weiterzumachen, weil dieses alleine Lesereisen zu machen, finde ich super, da die Leute zu treffen und in die unterschiedlichen Städte zu kommen und eben auch zu merken, wie unterschiedlich Menschen reden, ja, über dieses Thema. Das ist immer noch mal wieder eine Ergänzung zu diesem Austausch, der schon in diesem Buch stattfindet.
Also ladet sie ein, ganz uneigennützig würde ich mich über einen Termin im Raum Stuttgart freuen. Schreibt mir bitte, wann das stattfindet, dann
Stuttgart
komme ich.
ist was geplant, aber leider erst nächstes Jahr. Aber
Macht nichts,
da
ich komme.
macht gute Chancen.
Sehr gut, also ich halte auch natürlich alle Hörenden auf dem Laufenden, wann ihr im Raum Stuttgart, Irina, lesen, hören könnt. Ansonsten schaut einfach auf ihrem Instagram, das ich euch in den Shownotes verlinke, oder auf ihrer Website, wo sie unterwegs ist. Ich kann dein Buch nur empfehlen. Es heißt Perimeno und es glitzert auch ein bisschen. von Rina Lang. Ich habe es sehr genossen, mit dir durch diese Zeit zu gehen in deinem Comic, weil genauso fühlt sich's an, als würde man dich begleiten auf dem Weg nach Informationen und auf der Suche nach Wahrheiten über diese sehr wechselhafte Zeit, die uns allen, die wir Eierstöcke und Gebärmütter haben, bevorsteht, früher oder später. Und wo wir laut bleiben müssen. Bleibt laut, sprecht drüber, sprecht auch mit Männern drüber. Sagt doch einfach auch im Büro mal, du, ich glaube, ich habe gerade einen ganz niedrigen Progesteronspiegel. Ich habe echt schlechte Laune. Das sind halt die Wechseljahre. Und wir machen jetzt ein Fenster auf, weil mir ist heiß.
Sehr schön. Ja, freut mich sehr, dass ich hier war und das Gespräch mit dir führen konnte. Sehr spannend.
Mein großer Dank gilt allen, die diesen Podcast auf Steady unterstützen. Wenn du diesen Podcast auch sehr liebst, dann findest du alle Informationen zum Steady-Account in den Shownotes. Ich danke an dieser Stelle sehr, sehr herzlich Valerie aus Zürich, Anna-Maria aus Wiesbaden, Karin aus Lehrte, Katrin aus Wildeshausen, Patricia aus Berlin, Katrin aus Eichstätt, Claudia aus Friedberg, Jutta aus Friedberg, Anna aus Marbach, Nicole aus Wien, Anna aus Sulzbach am Main, Silja, Maren aus Füssen, Grit aus Berlin, Anja aus Norderstedt, Marlene aus Köln, Ingeborg aus Siegen, Turit aus Zürich, Berit, Claudia aus Marbach, Stefanie aus Dülmen-Rohrup, Barbis aus Wien, Sandra aus Bielefeld, Pia aus Potsdam, Annette aus Felgentreu, Wiebke aus Gevelsberg, Michaela aus Ülitz, Jeannie aus Kirchberg an der Mur, Corinna aus Kornwestheim, Elfie aus Marbach am Neckar, Monika aus Marbach am Neckar, Jasmin aus Birmensdorf, Lisa aus Marbach und Nicola aus Heidelberg. Ich danke euch von Herzen. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.